Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Morgen um diese Zeit wissen wir mehr. Dann werden die Spitzen der Bundes- und der Landesregierungen den weiteren Corona-Fahrplan besprochen haben. Wir fassen die heutigen Wortmeldungen gleich zusammen. Steuern oder Abgaben zugunsten des Tierwohls schlägt die Bundesregierung vor. Ministerin Julia Klöckner begründet das so.
Mir ist wichtig, dass wir etwas tun für die Landwirte und für ihre Tiere. Nur wenn wir überall bessere Bedingungen sicherstellen, wird die Tierhaltung in Deutschland auch eine Zukunft, eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz haben. Und nur dann können die Landwirte auch in Zukunft in Deutschland von ihrer Arbeit leben.
Wir berichten und sprechen mit dem FDP-Agrarpolitiker Gero Hocker. Und am Abend wurde gemeldet, Union und SPD haben sich auf die Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters verständigt. Vor Mitternacht außerdem Pressestimmen vom Mittwoch und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Passend zu den Temperaturen haben sich die Ersten die Haare schneiden lassen. In den Salons klappern wieder die Scheren. Weitere Öffnungen deuten sich an bei der Bund-Länder-Runde morgen. Fest im Blick die Zahlen: 3.943 neue Positivtests. Das sind 60 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz fällt um 0,4 Punkte auf 65,4. Frank Capellan.
Generelle Verlängerung des Lockdown bis Ende März, aber Lockerungen ab dem 8. März. Es sind private Zusammenkünfte mit einem weiteren Haushalt möglich, auf 5 Personen beschränkt, heißt es in der Vorlage, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Michael Müller als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz und Kanzlerin Angela Merkel legen einen Stufenplan für Lockerungen vor. Buchhandlungen, Gartencenter, Blumengeschäfte sollen einheitlich überall in Deutschland öffnen dürfen. Für weitere Schritte allerdings wird die 35er-Inzidenz ins Spiel gebracht. Wird sie unterschritten, könnte ein Land etwa die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin einem Kunden pro 20 Quadratmeter erlauben. Die Gastronomie soll jedoch erst in einem 4. Schritt zum Zuge kommen.
Jetzt haben wir, glaube ich, viele Menschen lange genug warten lassen,
betont Christdemokrat Daniel Günther in der ARD. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geht davon aus, morgen werden die Länder weitere Öffnungen beschließen.
Ich spüre schon, dass nachdem wir beim letzten Mal zum Thema Stufenplan nicht so richtig was auf die Reihe gekriegt haben, dass jetzt alle auch der Wille eint, einen solchen Stufen- und Perspektivplan vorzulegen. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass der auch kommen wird.
Klar ist die Linie aber auch im Unionslager nicht. Tobias Hans, CDU-Regierungschef im Saarland, warnt gegenüber Welt-TV.
Worüber wir im Moment reden, sind weitreichende Öffnungen der Wirtschaft, die aus meiner Sicht nicht zu verantworten sind. Und da bleibt eben auch die Inzidenz von 50, da bleibt die Inzidenz von 35 ein wichtiges Kriterium.
Familienministerin Franziska Giffey wundert sich dabei über die Prioritäten, die mancherorts gesetzt werden. Die Sozialdemokratin drängt darauf, dass Kitas und Schulen so schnell wie möglich in einen geregelten Betrieb zurückkehren. Das ist für sie wichtiger als Einkaufen oder gar die Ausbildung von Hunden, die in manchen Bundesländern nie unterbunden wurde.
Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche.
Es fällt auf, dass sich die Sozialdemokraten von der Union absetzen. Der wachsende Unmut in der Bevölkerung über Lockdown, schleppende Impfungen und Teststrategien soll nicht an ihnen haften bleiben. Norbert Walter-Borjans schießt sich auf die Kanzlerin ein. Wir haben eine Regierungschefin, die in der Koordinierung in dieser Krise einiges vermissen lässt, schimpft der SPD-Vorsitzende bei NTV. Er spricht von Versagen der Unionsminister.
Es gibt zwei ganz wesentliche Bereiche in dieser Regierung, nämlich auf der einen Seite der Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite das wirtschaftliche Abfedern. Und dafür sind zwei CDU-Minister in der Verantwortung. Da ist viel Luft nach oben.
Hubertus Heil, Arbeitsminister von der SPD, will die Teststrategie am Abend mit seinen Unionskollegen besprechen. Sie biete viele Möglichkeiten für Öffnungen.
Und das betrifft verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, vor allen Dingen auch Schulen und Kitas. Aber das betrifft auch den Arbeitsplatz.
Mit Blick auf die stockenden Impfungen sind Forderungen von CSU-Chef Markus Söder, die Priorisierung hinsichtlich von AstraZeneca aufzugeben, offenbar vom Tisch. Das Problem werde sich ohnehin bald erledigen, meint Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung.
Ich glaube, es macht jetzt auch nicht furchtbar viel Sinn, eine Impfreihenfolge bei vermeintlichen 800.000 nicht verimpften Dosen jetzt komplett über den Haufen zu werfen, weil dafür sind einfach zu wenig Impfstoffe da.
Sobald AstraZeneca ausreichend vorhanden ist und auch in Arztpraxen verimpft werden kann, müsse die Priorisierung allerdings aufgegeben werden.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Die österreichische Regierung mag sich bei Corona-Impfstoffen künftig nicht mehr auf die Europäische Union verlassen. Sebastian Kurz meint, die EU-Arzneimittelbehörde EMA sei zu langsam bei der Zulassung und es komme zu Lieferengpässen der Pharmahersteller. Der Bundeskanzler kündigte eine enge Zusammenarbeit mit Dänemark und Israel an. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Nein, die gemeinsame EU-Impfstoffstrategie befindet sich nicht in Auflösung, so die Antwort der EU-Kommission auf die Nachrichten aus Wien und Kopenhagen. Die dortigen Regierungschefs Mette Frederiksen und Sebastian Kurz fliegen am Donnerstag nach Israel, um mit ihrem Amtskollegen Benjamin Netanyahu eine Kooperation bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zu starten. Was die nächste Generation von Impfstoffen angeht, die vor möglichen Mutationen des Virus schützen solle, dürfe man nicht nur von der EU abhängig sein, so Kurz zur Begründung. Und das, obwohl die EU-Kommission mit dem sogenannten HERA-Inkubator bereits ein Programm gestartet hat, mit dem Virusvarianten schnell entdeckt, neue Impfstoffe entwickelt und zur Verfügung gestellt werden sollen. Kommissionssprecher Erik Mamea.
We work in this context to ensure that we can quickly identify variants, develop new vaccines and then roll them out.
Diesem Vorschlag hätten alle Mitgliedstaaten zugestimmt, so Mamea weiter, nämlich beim EU-Videogipfel am vergangenen Donnerstag. Österreichs Kanzler Kurz hatte zudem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ins Visier genommen. Die gemeinsame Impfstoffbeschaffung durch die EU sei durchaus richtig gewesen, so Kurz, die EMA aber sei zu langsam bei der Zulassung der Impfstoffe. In Brüssel löst dieser Vorwurf Ratlosigkeit aus. Zum einen, weil auch das EMA-Prozedere mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten beschlossen worden ist. Zum anderen, weil Mitgliedstaaten unabhängig von der EMA die Möglichkeit haben, Impfstoffe mit Notfallzulassungen auszustatten. Ungarn ist diesen Weg zum Beispiel gegangen für Impfstoffe aus Russland und China, Österreich und Dänemark aber nicht. Möglicherweise, weil dann die Haftung für die Impfstoffe vom Hersteller auf die jeweilige Regierung übergeht. Jutta Paulus, Impfstoffexpertin der Grünen Europafraktion, sieht angesichts der österreichisch-dänisch-israelischen Kooperation jedenfalls viele offene Fragen.
Zum einen ist überhaupt nicht klar, wer einen solchermaßen gemeinsam entwickelten Impfstoff am Ende des Tages zulassen soll, wenn die Europäische Arzneimittelagentur angeblich zu langsam ist.
Ungeklärt, so Paulus, sei auch die Impfstoffproduktion selbst. Schließlich verfügten weder Österreich noch Dänemark über relevante Produktionskapazitäten. Und genau hier liege doch derzeit das Problem.
Wir haben einen Flaschenhals bei der Produktion. Wie das im Zusammenspiel mit Israel, das über keine eigenen Produktionskapazitäten verfügt, besser werden soll, hat mir noch niemand erläutern können.
Die EU-Impfstoffstrategie war im Juni 2020 vereinbart worden. Die EU-Kommission führte unter Beteiligung der Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern. In den USA und Großbritannien begannen die Impfungen dann aber früher als in der EU, weil es unter den EU-Mitgliedstaaten Uneinigkeit über den zu zahlenden Preis für die Impfstoffe gegeben hatte und weil das Zulassungsverfahren länger dauerte. Vor allem aber, weil Impfstoffhersteller ihre Lieferzusagen mit Verweis auf Produktionsprobleme mehrfach kassierten.
Peter Kapern berichtete: Schweine in winzigen Boxen, Hühner in den berüchtigten Legebatterien, Kühe, die nie oder nur selten auf einer Wiese stehen. Die Bundesregierung möchte die Lebensbedingungen für Tiere verbessern. Julia Klöckner stellte heute eine Machbarkeitsstudie vor. Die Landwirtschaftsministerin hatte zuvor eine Kommission eingesetzt unter der Leitung eines ihrer Vorgänger, des CDU-Politikers Jochen Borchert. Johannes Kuhn berichtet.
Preisaufschläge für Verbraucher, um den Umbau der Ställe zu finanzieren. Dieser Vorschlag der Borchert-Kommission ist prinzipiell umsetzbar, so das Ergebnis der Machbarkeitsstudie. Und so zeigt sich der ehemalige Landwirtschaftsminister Jochen Borchert zufrieden.
Ich finde es vor allem gut, dass die Machbarkeitsstudie bestätigt, dass die Empfehlungen umsetzbar sind, dass es keine unüberwindlichen Hindernisse bei der Umsetzung der Empfehlungen gibt.
Die Details haben es aber durchaus in sich. Denn eine Verbrauchssteuer von 40 Cent pro Kilo Fleisch und 2 Cent pro Kilo Milchprodukt sei verwaltungstechnisch schwierig, so das Fazit. Und eine Abgabe, die einzig den stallumbauten deutscher Tierhalter zugutekommt, verstieße gegen EU-Recht, so der Europarechtler Ulrich Karpenstein.
Die Mittel, die aus einer solchen Verbrauchssteuer, aus einer solchen Verbrauchsabgabe erhoben werden, dürfen EU-rechtlich nicht allein den deutschen Landwirten zugutekommen, weil ja auch die importierten Erzeugnisse mit dieser Verbrauchssteuer belegt werden. Eine strikte rechtliche Zweckbindung zugunsten der deutschen Tierwohlstrategie erscheint uns also europarechtlich problematisch.
Zu einer direkten Tierwohlabgabe gäbe es Alternativen. Man könne den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Tierprodukte streichen, so die Gutachter. Oder grundsätzlich die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel erhöhen, so Studienmitautor Karpenstein.
Alternativ kann man auch an eine leichte Anhebung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel denken, etwa um 2,5%. Damit wäre die Gegenfinanzierung gesichert. Das müsste und könnte dann gegebenenfalls auch sozialpolitisch noch flankiert werden.
Hieße, entsprechend müsste der Grundbedarf bei Leistungen wie Hartz IV steigen. Die Gutachter bringen auch eine dritte Möglichkeit ins Spiel. Eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommenssteuer, also eine Art Tierwohlsoli. Anders als die Borchert-Kommission setzen die Gutachter den Finanzbedarf für die Stallumbauten deutlich höher an. Im Jahr 2025 veranschlagen sie zum Beispiel 2,9 statt wie die Kommission 1,2 Milliarden Euro. Die 40 Cent pro Kilo wären damit viel zu wenig. Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, rechnet durch.
Also müsste ein Euro auf das Kilogramm Fleisch draufgepackt werden, mit dann natürlich den entsprechenden Finanzierungsnachfolgewirkungen für die Menschen, die in sozialer Not sind.
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kündigte an, einen parteiübergreifenden Konsens über die Tierwohlabgabe zu suchen.
Für mich geht es nicht um das Ob, wir reden über das Wie. Und dazu brauchen wir einen breiten politischen Konsens, auf welche der Optionen wir uns gemeinsam eben langfristig festlegen.
Ein solcher Konsens ist alleine schon für die Zustimmung des Bundesrats notwendig. Der Bauernverband fordert Planungssicherheit, der Umweltverband BUND fordert eine zügige Umsetzung. Die Organisation Foodwatch dagegen kritisiert, dass Stallumbauten alleine ohnehin noch kein Tierwohl bedeuteten. Die Machbarkeitsstudie sei eine Ohrfeige für die Borchert-Kommission.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Und vor dieser Sendung haben wir Gero Hocker erreicht, den agrarpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Osterholz-Verden in Niedersachsen. Erste Frage, Julia Klöckner plant eine parteiübergreifende Lösung. Unter welchen Voraussetzungen wäre die FDP an Bord?
Die FDP wäre gerne mit an Bord, wenn Frau Klöckner glaubhaft versichern könnte, dass sie tatsächlich europaweit für eine Verbesserung des Tierwohls einen Beitrag leisten würde. Das ist nach unserer Auffassung mit dem jetzt vorgelegten Papier mit der Machbarkeitsstudie nicht der Fall, sondern hier versucht man einen nationalen Alleingang zu beschreiten, der ehrlicherweise in der Landwirtschaftspolitik in den vergangenen Monaten und Jahren nie wirklich zu mehr Umweltschutz oder Tierwohl oder Nachhaltigkeit geführt hat. Sondern was wir hier brauchen im europäischen Binnenmarkt, ist ein gemeinsamer, auch europäischer Weg. Zum Beispiel mit einem verpflichtenden Tierwohl-Label, was europaweit umgesetzt werden muss. Weil sonst haben Sie die Situation, dass diejenigen, die jetzt schon die höchsten Standards erfüllen, das sind meistens Tierhalter in Deutschland, dass die aus dem Markt gedrängt werden, wenn im Ausland, in Südeuropa, in Osteuropa zu niedrigeren Standards und damit auch zu niedrigeren Kosten produziert werden.
Wieso sollte man nicht zu Hause beginnen, wohl wissend, dass auch die Lage in Deutschland alles andere als zufriedenstellend ist?
Naja, also wenn Sie sich angucken, wie Tiere zum Beispiel in Spanien, in Portugal oder auch in Osteuropa gehalten werden, dann behaupte ich, dass wir in Deutschland da schon sehr viel weiter sind.
Ja, aber immer noch nicht gut genug. Man kann doch mal zu Hause loslegen.
Naja, nur das führt halt dazu, dass diejenigen aus dem Markt herausgedrängt werden, die jetzt schon zu höchsten Kosten produzieren müssen. Und am Ende landet dasjenige Schnitzel auf dem Teller eines deutschen Verbrauchers, das zu Standards erzeugt wurde im Ausland, die man deutschen Landwirten niemals zugestehen würde. Deswegen glauben wir gerne manchmal in Deutschland, dass wir sozusagen Vorgaben machen müssen. Aber wir sehen das bei Energiewende, wir sehen das im Automobilbau und auch anderswo, dass in einem internationalen, in einem globalen Markt dann halt die Warenströme nach Deutschland aus dem Ausland kommen, der genau. Strom halt in Frankreich eingekauft
und deshalb,
wird.
Deshalb wird die Energiewende national durchgeführt und eben nicht europaweit, weil es auch viel zu lang dauern würde. Nochmal die Frage, wie könnte man halt kurzfristig in Deutschland die Situation verbessern?
Also man könnte in Deutschland dazu beitragen, dass Verbraucher auch tatsächlich ihren Ankündigungen für anders gehaltene Tiere einen höheren Preis zahlen wollen, dass man das tatsächlich vom Verbraucher auch einfordert.
Hat bisher nicht geklappt.
Nee, das hat auch ehrlicherweise keiner so wirklich ernsthaft kommuniziert seitens der Politik. Ganz im Gegenteil. Da wird dem Verbraucher immer vorgegaukelt, dass er zwar fordern könnte, aber sich dann nach der Geizesgeil-Mentalität im Discounter verhalten könnte und verschwulen dann zum tiefpreisigsten Stück Fleisch greifen könnte. Und das ist eine bigotte Haltung, die nicht funktionieren wird. Das muss dem Verbraucher mal deutlich gesagt werden. Wenn Sie sich die Umfrage angucken, dann behaupten 9 von 10 Befragte, dass sie gerne bereit wären, einen höheren Preis zu bezahlen. Aber nur 1 von 10 macht das am Ende. Und das führt dazu, dass Politik auch falsche Entscheidungen trifft.
Deshalb die Frage, kann man Tierwohl dem Markt überlassen?
Also einer muss es am Ende bezahlen. Wenn Sie es nicht dem Markt überlassen, dann werden Sie die Situation haben, wie wir es zum Beispiel gerade bei der Biomilch hatten. Da hat der Staat 30 Millionen letztes Jahr im Haushalt in die Hand genommen, um Betriebe anzureizen, umzustellen auf Bio. Aber am Ende sind dann die Molkereien mit ihren Milchwagen durch die Lande gefahren und haben niemanden gefunden, der zu diesen Preisen in Deutschland die Milch abnehmen möchte. Und das führt dann eben, wenn der Staat das entscheidet, genau zu solchen Fehlanreizen und zu Milchseen, die wir eigentlich in Europa ja abgeschafft haben wollten. Deswegen muss das Geld an der Ladentheke bezahlt werden und nicht vom Staat oder von Politik, die sich da allzu gerne an die Spitze von Zusagen, von mündlichen Zusagen des Verbrauchers stellt, die aber dann wirklich bei der Kaufentscheidung nicht eingehalten werden.
Die Kommission hat dreierlei vorgeschlagen, entweder Mehrwertsteuererhöhung oder eine Verbrauchssteuer auf tierische Produkte oder ein Tiersoli. Könnten Sie mit einem der drei vorgeschlagenen Modelle leben?
Nein, weil keines dieser Modelle funktioniert. Also zunächst einmal ist eine zusätzliche Steuer auf tierische Produkte in keinster Weise geneigt dazu, dass tatsächlich Investitionen bei dem Tierhalter ankommen können. Denn wie wir wissen, finden Steuern ja eben keine zweckgebundene Verwendung, sondern gehen ganz allgemein im Haushalt am Ende unter. Auf dieses Spielchen würde ich mich als Landwirt überhaupt nicht einlassen. So, das Problem bei einer Abgabe ist eben, dass wir eine Diskriminierungssituation haben und ja auch die Kommission noch überhaupt nicht geklärt hat, ob jetzt auch ausländische Produkte, die nach Deutschland kommen, mit dieser Abgabe belastet werden sollen. Da müsste ja gewährleistet sein, dass auch der ausländische Erzeuger von dieser Abgabe profitiert. Das hat Kollege Scheuer ja sehr prominent gesehen, dass das höchst problematisch ist. So, und deswegen glaube ich, dass diese beiden Wege schwierig in der Umsetzung sind. Und wissen Sie, am Ende wird es darauf, glaube ich, hinauslaufen müssen, dass ein Landwirt eine, sagen wir mal, Investitionssicherheit bekommt, wenn er wirklich das Geld in die Hand nimmt, in einen neuen Stall, noch moderneren Stall zu investieren, dass er dann vielleicht auch mal ein Auflagenmoratorium bekommt für 20 Jahre und davon ausgehen kann, dass so eine Investition sich über so einen Zeitraum auch tatsächlich mal amortisieren kann.
Europarechtlich.
Heute haben wir die Situation, dass ja noch nicht mal die Baugenehmigungen erteilt werden, selbst wenn ein Landwirt
Bleiben wir
noch
mal kurz
Geld hat.
Bei der Finanzierung. Europarechtlich unbedenklich wäre ja eine Mehrwertsteuererhöhung. Warum könnten Sie damit nicht leben?
Naja, weil es halt eine Steuer ist und eine Steuer eben nicht zweckgebunden verwendet wird, schon per Definition. Also wir kennen es ja vom Soli, der ja mal als Abgabe konzipiert wurde. Und wie wir alle wissen, fließt dieser Soli schon lange nicht mehr zweckgebunden, wie es ja eigentlich mal der Fall sein sollte, in die Finanzierung von Investitionen in den neuen Bundesländern. So, und hier haben wir es ja nicht mal mit einer Abgabe zu tun nach diesem Konstrukt, sondern mit einer Steuer. Das heißt, der Landwirt hätte aber wirklich überhaupt keine Garantie und könnte kein Vertrauen daran haben, dass die Einnahmen tatsächlich bei ihm irgendwie ankommen und ihm die Investitionen in Ställe oder Ähnliches erleichtern können.
Bleibt das Grundproblem, zu viele Tiere leben in schlechten Verhältnissen. Die Gülle belastet das Grundwasser. Andererseits gibt es längst schmackhafte pflanzliche Fleischersatzprodukte. Sollten die Tierbestände verringert werden?
Auch das ist am Ende eine Entscheidung, die der Verbraucher trifft. Ich habe großen Respekt vor jedem, der sagt, er würde auf Fleisch verzichten. Alleine die Zahlen der letzten Jahrzehnte, muss man ehrlicherweise sagen, die sagen etwas anderes. Also der Fleischkonsum tangiert so um die 60 Kilo pro Kopf und Jahr. Und zwar schon seit vielen Jahrzehnten mit kleinen Schwankungen. Deswegen kann das der Verbraucher für sich gerne entscheiden. Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen. Ob er damit seiner Gesundheit tatsächlich einen Mehrwert leistet, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt, weil wir wissen, wie solche Produkte dann eben auch manchmal mit viel Chemie und auch mit viel Fett und Geschmacksverstärkern zustande kommen. Aber das ist eine Entscheidung, die der Verbraucher treffen muss. Nur er kann eben nicht so konsumieren wie bislang, aber dann etwas anderes fordern, wie produziert wird. Das funktioniert halt nicht. Dann kommt es aus dem Ausland und zwar zu niedrigeren Standardprodukten.
Herr Hocker, was bedeuteten höhere Fleischpreise oder eine Verringerung der Fleischherstellung für Ihren Wahlkreis in Niedersachsen?
Also wir haben eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben. Wir haben große auch Rinderzeuger. Wir haben, sagen wir mal, in meinem Landkreis Pferden-Osterholz das Beste aus zwei Welten. Wir haben urbane Milieus auf der anderen Seite, aber auch sehr ländliche Regionen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn noch mehr Betriebe in diesen Regionen zur Aufgabe gezwungen werden, weil Politik noch mehr Auflagen macht, dann führt das dazu, dass ländliche Räume an, ich sag mal, soziale Attraktivität verlieren, dass Menschen dort wegziehen, dass dieser Urbanisierungseffekt, den wir jetzt schon vielerorts betrachten, dass der sich noch verstärken würde. Und was ich glaube, also, dass das nur dazu führt, dass noch mehr Menschen das Gefühl dafür verlieren, wie Lebensmittelerzeugung tatsächlich funktioniert.
Was also erwartet die Ernährungswirtschaft von Ihnen?
Ich würde sagen, dass sie von mir etwas erwartet, was die Wirtschaft grundsätzlich von Politik erwartet, nämlich verlässliche Rahmenbedingungen. Dass Zusagen, die Politik macht, so wie Frau Klöckner behauptet hat, dass diese zusätzliche Abgabe oder Steuer oder wie es am Ende dann auch kommt, tatsächlich zu den Betrieben fließt, dass sowas auch tatsächlich gewährleistet sein muss. Verlässlichkeit bedeutet für Wirtschaft, dass wenn bestimmte Auflagen gemacht werden, dass man auch davon ausgehen kann, dass die dann auch mal für 5 oder idealerweise auch 10 oder 15 Jahre mal gelten. Wir haben eben ganz kurz das Thema Energiewende angerissen. Da hat man ein EEG konzipiert mit einer Einspeisevergütung über 20 Jahre. Davon können Landwirte ja nur träumen. Wissen Sie, wenn Sie eine Genehmigung beantragen für einen Stallneubau, dann kriegen Sie den in allermeisten Fällen gar nicht. Und wenn Sie dann tatsächlich was genehmigt bekommen, haben Sie nicht die Garantie, dass Sie dann tatsächlich, wenn Sie da einen Misthaufen hinlegen wollen oder ähnliches mehr, das auch über 3 oder 5 Jahre machen können, ohne dass neue Auflagen aus Berlin kommen oder aus den Landesregierungen. Und das ist, glaube ich, das, was Wirtschaft am meisten braucht, sehen wir gerade auch in Corona, eine Perspektive, eine Planungssicherheit, wie sie wirtschaften kann. Und da wäre ihr, glaube ich, schon der größte Gefallen mit.
Das Gespräch mit dem FDP-Agrarpolitiker Gero Hocker haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Mit der Parteiführung hat es zweimal nicht geklappt und der Bundeswirtschaftsminister heißt weiterhin Peter Altmaier. Nun hat der CDU-Politiker Friedrich Merz angekündigt, dass er im Herbst für den Deutschen Bundestag kandidieren will. Er möchte sich gern im Hochsauerlandkreis zur Wahl stellen. Problem, das ist auch Patrick Sensburgs Wahlkreis. Und der, Jahrgang 1971, ebenfalls CDU, denkt nicht daran, dem 16 Jahre älteren Platz zu machen. Frage an unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, an Vivian Leue. Wie begründet Merz seine Kandidatur?
Ja, er sagt, er sei angesprochen und dann auch später nominiert worden von den Stadtverbänden Arnsberg und Sundern im Hochsauerlandkreis. In Arnsberg, da wohnt Merz ja. Das ist auch sein langjähriger Wahlkreis gewesen. Bis 2009 war er ja Direktkandidat bereits im Bundestag. Und Friedrich Merz twitterte nun heute Abend, er freue sich über diese Nominierung und nahm sie an. Vor Ort gibt es allerdings auch Stimmen, die sagen, es sei ein bisschen andersrum gewesen. Sie hätten gehört, dass Merz tatsächlich mit einer solchen Kandidatur liebäugle und seien deshalb auf ihn zugekommen. Wie es auch gewesen ist, man weiß auch nicht so genau, was Friedrich Merz mit einem Bundestagsmandat letztlich vorhat. Dazu hat er sich noch nicht geäußert. Auch da lässt sich spekulieren. Klar ist allerdings, dieser Wahlkreis ist quasi eine Bank für die CDU. Der wird meist gewonnen.
Treten Merz und Sensburg gegeneinander an?
Ja, in der Tat wird es wohl zu einer Kampfabstimmung kommen, denn Patrick Sensburg hat direkt bei den ersten Meldungen darüber, dass Merz für den Wahlkreis kandidieren könnte, gesagt, er bleibt auch bei seiner Kandidatur. Die hatte er auch schon zu Beginn des Jahres angekündigt, damals sogar noch mit der Unterstützung von Merz. Wir erinnern uns, zu dieser Zeit hatte Merz auch noch Hoffnungen auf den CDU-Vorsitz. Es gibt auch noch einen dritten Kandidaten, der hat allerdings schon durchklingen lassen, dass er in dieser Konstellation dann jetzt von seiner Kandidatur auch zurücktreten könnte.
Wie beliebt ist Merz in seiner Heimat?
Bei der Basis vor Ort ist er tatsächlich immer noch sehr beliebt. Da freut man sich über seine Kandidatur und ist offenbar, so hört man, gleichzeitig auch ein wenig enttäuscht über den aktuellen Mandatsträger Patrick Sensburg, weil er sich kaum noch hat sehen lassen. So heißt es bei einigen. Also da scheint Friedrich Merz doch viel Sympathie auch für sich zu vereinen. Er ist ja auch wirklich außerhalb seines Heimatkreises doch bei einigen noch Hoffnungsträger. Viele hoffen, dass er auch konservative Themen wieder groß machen kann. Jetzt wird sich zeigen, es wird spannend, wie sich das weiterentwickelt. Also die Basis in seinem Heimatort hat er wohl hinter sich.
Hat Friedrich Merz seinen Plan mit der CDU-Führung besprochen?
Dazu ist bisher nichts bekannt. Was ich sagen kann, ist, dass bis jetzt am späten Abend es zum Beispiel von CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet es noch keine Reaktion gab. Aber ja, ein Friedrich Merz im Bundestag mit möglicherweise dann weiteren Ambitionen, davon ist auszugehen, das könnte schon einiges durcheinander bringen. Es gibt eben auch noch andere aus NRW, vor allem mit Ambitionen. Spahn, Brinkhaus, Ziemiak, Linnemann, Röttgen kommen alle aus NRW, sind sei jetzt am Rande angemerkt, auch alles Männer. Armin Laschet würde ja ein mögliches Kabinett Laschet gerne paritätisch, also zur Hälfte mit Frauen besetzen. Also man sieht, das kann schon jetzt mit der Kandidatur einiges durcheinander bringen. Aber erst einmal muss Friedrich Merz nun im April bei einem Parteitag dann auch aufgestellt werden. Da wird dann über die Kandidatur im Hochsauerlandkreis entschieden.
Unsere Landeskorrespondentin Vivian Leue. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Das Unternehmen Heckler & Koch soll das neue Sturmgewehr für die Bundeswehr herstellen. Kai Clement.
Nach Auswertung aller vorgelegten Unterlagen ist das Angebot der Firma CG Hänel vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen worden. So teilt es das Verteidigungsministerium schriftlich mit. Dem Thüringer Unternehmen wird vorgeworfen, Patentrechte des Konkurrenten und langjährigen Lieferanten Heckler & Koch in Baden-Württemberg verletzt zu haben. Zu diesem Ergebnis sei eine externe Fachkanzlei gekommen. Hänels Geschäftsführer sieht das nicht so und hatte zuletzt der FAZ erklärt, man werde gegen einen Ausschluss rechtlich vorgehen. Das Verteidigungsministerium sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, Hänel habe bereits prophylaktisch beim Beschaffungsamt der Bundeswehr eine Rüge eingereicht. Damit könne die Firma vor die Vergabekammer und letztlich bis zum Oberlandesgericht Düsseldorf gehen. Zwar wolle man jetzt Heckler und Koch den Zuschlag erteilen, der Zeitplan hänge aber von den rechtlichen Schritten ab. Der grünen Verteidigungspolitiker Tobias Lindner kritisiert das Beschaffungsamt. Das sei offenkundigen Hinweisen zu Patentverletzungen viel zu spät nachgegangen. Es geht um insgesamt 120.000 Gewehre für 250 Millionen Euro.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage der Linksfraktion im Zusammenhang mit dem europäisch-kanadischen Handelsabkommen CETA als unzulässig abgewiesen. Klaus Hempel.
2016 hatte der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD eine positive Stellungnahme zu CETA abgegeben. Dies war Voraussetzung dafür, dass das Handelsabkommen vorläufig in Kraft treten konnte. Die Linksfraktion hatte daraufhin den Bundestag verklagt. Eine bloße Stellungnahme sei nicht ausreichend gewesen. Deutschland habe wichtige Kompetenzen an die EU übertragen. Deshalb hätte das Parlament ein förmliches Gesetz verabschieden müssen, das die Einzelheiten zu CETA regelt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage als unzulässig zurückgewiesen. Zugleich haben die Richter deutlich gemacht, dass der Bundestag beim Verfahren nichts falsch gemacht hat. Das Parlament habe sich intensiv mit CETA beschäftigt und der Bundesregierung detaillierte Vorgaben zum Handelsabkommen gemacht. Damit habe der Bundestag die Vorschriften des Grundgesetzes eingehalten. Mit CETA sind die meisten Zölle und andere Handelsbeschränkungen zwischen der EU und Kanada beseitigt worden. Ob das Abkommen an sich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ist noch nicht entschieden. Es gibt zahlreiche Klagen gegen CETA. Wann das Bundesverfassungsgericht über sie entscheidet, ist offen.
Die EU-Kommission nimmt Entschädigungen für den Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland unter die Lupe.
Die Kommission will prüfen, ob die Gelder gegen EU-Recht verstoßen. Konkret geht es um mehr als 4 Milliarden Euro, die die Betreiber RWE und die ostdeutsche LEAG erhalten sollen. Die Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung trage zum EU-Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bei. Es sei aber Aufgabe der Brüsseler Behörde, den Wettbewerb zu schützen. Deshalb müsse sie sicherstellen, dass der Ausgleich, der den Betreibern für den vorzeitigen Ausstieg gewährt werde, auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werde. Ob das der Fall ist, kann die Kommission nach den ihr bisher vorliegenden Informationen nicht mit Sicherheit bestätigen. Sie hat nach eigenen Angaben im Moment Zweifel, dass die Entschädigungen mit den Beihilfevorschriften der EU vereinbar sind. Deutschland will bis 2038 schrittweise aus der Kohleverstromung aussteigen und hat nun, nachdem die EU-Kommission das Prüfverfahren angeschoben hat, Möglichkeit, Stellung zu beziehen.
Wegen des Vorgehens gegen den Kreml-Kritiker Nawalny verhängen die USA und die Europäische Union Sanktionen gegen Russland. Sebastian Hesse.
Mit den Strafmaßnahmen reagieren die Vereinigten Staaten auf den Anschlag auf den Oppositionsführer Alexei Nawalny, für den Washington die russische Regierung verantwortlich macht. Die Sanktionen seien ein klares Signal an die Adresse Moskaus, dass der Einsatz von Chemiewaffen Konsequenzen hat. Bestraft werden 7 führende Regierungsmitglieder aus dem direkten Umfeld von Russlands Präsident Putin. Deren Guthaben und sonstiger Besitz in den USA werden eingefroren. Weiterhin gelten ab sofort zusätzliche Handelsbeschränkungen für Exportgüter, die der Herstellung chemischer Waffen dienen könnten. Die Namen der Sanktionierten sollen später bekannt gegeben werden. Die US-Strafmaßnahmen spiegeln entsprechende Sanktionen der EU und Großbritanniens vom vergangenen Herbst. Die Trump-Regierung hatte damals keine Strafen verhängt. Sie wollte Russland nicht ausdrücklich für den Anschlag auf Nawalny verantwortlich machen.
Ein Gericht in Minsk hat eine belarussische Journalistin wegen ihres Berichts über den Tod eines Demonstranten zu einer halbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Über weitere Verurteilungen wird berichtet, Carla Engelhardt.
Kein Freispruch, aber erstmal die Freiheit bekam der junge Arzt Artyom Sorokin. Sollte er rückfällig werden, drohen ihm 2 Jahre Haft, weil er seine Schweigepflicht als Arzt gebrochen und eine Patientenakte zusammen mit einer Journalistin veröffentlicht hatte. Aus der Akte geht hervor, dass der 31-jährige Roman Bondarenko bei seiner Festnahme im vergangenen Jahr in Minsk an einem Schädelhirntrauma im Krankenhaus gestorben ist. Nach offizieller Darstellung der belarussischen Behörden soll er sich im betrunkenen Zustand geprügelt haben. Doch die Krankenakte beweist, Bondarenko hatte keinen Alkohol im Blut. Die Journalistin Katerina Borisiewicz vom Internetportal Tutbai wurde zu 6 Monaten Haft verurteilt, von denen sie die Hälfte in U-Haft bereits abgesessen hat. Heute wurden in Minsk Dutzende Bloggerinnen und Moderatorinnen festgenommen, die sich kritisch gegenüber Präsident Lukaschenko geäußert haben.
Aus New York werden zunehmend Angriffe auf Menschen asiatischer Herkunft gemeldet. Antje Passenheim.
Maggie Cheng habe niemals in ihrem Leben so geweint, so beschreibt die asiatischstämmige New Yorkerin den Augenblick, in dem sie das Überwachungsvideo sah. Es zeigt, wie ihre Mutter in ihrem Viertel in Queens auf offener Straße zu Boden geworfen und misshandelt wird. Die Hassattacke war an diesem Tag nur eine von vieren in der Metropole. Sie ist Heimat für Millionen von US-Bürgern, die ihre Wurzeln in Asien haben, 16% der New Yorker. Seit der Corona-Pandemie werden sie zunehmend zu Opfern blinder Gewalt und Drohungen, sorgt sich die Polizei. Die Zahl der Vorfälle habe sich vergangenes Jahr fast verzehnfacht. Die New Yorker Polizei richtete bereits eine eigene Beschwerdestelle für Hassverbrechen gegen Asiaten ein. Bürgermeister Bill de Blasio versprach, er wolle eng mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Er drohte mit schweren Konsequenzen für solche Vergehen. In diesem Jahr wurden bereits 2 Täter verurteilt.
Der deutsche Leitindex DAX behauptete sich bei 14.039 Punkten mit kleinem Plus von knapp 0,2%. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen um 0,4% auf 31.762 Punkte. Die Werte aus New York, Dow Jones minus 0,4% auf 31.391, S&P 500 minus 0,8% auf 3.870, der Nasdaq minus 1,7% auf 13.358. Jan Plate.
Verschiedene deutsche Drogerieketten haben mittlerweile angekündigt, ab Mitte kommender Woche Corona-Selbsttests zum Verkauf anzubieten, wenn die Lieferanten den Termin einhalten. Das lässt manchen aufatmen. Dazu stellen Bund und Länder der Wirtschaft weitere Corona-Lockerungen in Aussicht. Gespannt wird auf die nächsten Gipfelbeschlüsse von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gewartet. An der Börse hat der DAX einen 0,25% zugelegt auf 14.040 Punkte. Investoren hoffen und setzen auf weiter niedrige Zinsen der Notenbanken sowie Konjunkturhilfen. In der Corona-Krise hilft es, wenn der Computer aus der Ferne gewartet werden kann. Das ist zum Beispiel mit der Software von TeamViewer aus Baden-Württemberg möglich. Nun hat TeamViewer in den USA zugekauft, um weitere Kunden zu erschließen. Und durch den Zukauf können per Software Arbeitsprozesse über Datenbrillen und andere mobile Endgeräte digitalisiert werden. Aktien von TeamViewer sind um 6,5% gestiegen. Morgen wird dann unter anderem interessant, wie Geschäftszahlen des neuen Autogiganten Stellantis ausfallen. Rund 1,5 Monate nach ihrem Zusammenschluss lassen sich die fusionierten Partner PSA und Fiat Chrysler in die Bücher schauen. Stellantis ist der 4. Autobauer der Welt.
Jan Plate. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe gegen den CSU-Politiker Georg Nüßlein haben Grüne und Linke strengere Lobbyismusregeln gefordert. Union und SPD haben sich nun auf die Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters verständigt. Das wurde am Abend gemeldet. Panayotis Gavrilis.
Das Lobbyregister drohte mehrfach zu scheitern. Nach monatelangen Verhandlungen haben Union und SPD sich nun bei den letzten offenen Punkten geeinigt.
Also das ist schon ein großer Erfolg. Wir kriegen ein Lobbyregister. Wir haben nicht geglaubt zu Anfang der Legislaturperiode als Sozialdemokraten, dass wir das kriegen.
So Matthias Bartke von der SPD gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Er hat für die SPD-Fraktion als Berichterstatter die Einigung mit ausgehandelt. In das Lobbyregister müssen sich im Prinzip alle eintragen, die politisch Einfluss nehmen und Interessen vertreten gegenüber Bundestagsabgeordneten, Fraktionen und Bundesregierung. Offen waren zwei Punkte: der sogenannte exekutive Fußabdruck und für welche Ebenen eine Eintragungspflicht gilt, wenn jemand bei der Bundesregierung lobbyiert.
Wir haben uns jetzt dahingehend geeinigt, dass Lobbyisten sich eintragen müssen, wenn sie Einfluss nehmen auf die Ebene Unterabteilungsleiter aufwärts. Also betroffen sind Lobbyisten, die Einfluss nehmen auf Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Staatssekretäre und Minister. Das ist im Grunde die Einigung, die war sehr kompliziert.
Der Union hatte es ausgereicht, dass die Registrierpflicht für Lobbyistinnen und Lobbyisten nur für die zwei höchsten Ebenen gilt, die zum Beispiel mit einer Ministerin sprechen oder dem zuständigen Staatssekretär. Hier hat sich die SPD durchgesetzt. Bei dem Thema des sogenannten exekutiven Fußabdrucks war es wohl die Union, die sich durchgesetzt hat. Es wird kein Gesetz geben, das die Bundesregierung dazu verpflichtet, einen sogenannten legislativen oder exekutiven Fußabdruck einzuführen. Das sei Sache der Bundesregierung, so der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Patrick Schnieder, gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Es ist schlichtweg nicht Gegenstand eines Gesetzes, sondern das muss die Bundesregierung im Rahmen ihrer gemeinsamen Geschäftsordnung regeln. Das ist exekutiver Bereich, in dem wir gesetzlich dann nichts zu suchen haben.
Neben dem Lobbyregister war genau dieser sogenannte exekutive Fußabdruck eine Kernforderung der SPD, um die Bundesregierung gesetzlich dazu zu verpflichten, offenzulegen, wer konkret an Gesetzentwürfen mitwirkt. Matthias Bartke.
Und der exekutive Fußabdruck hätte ja beinhaltet, dass man schon sehr minutiös nachvollziehen kann, wer wann wo aktiv wird. Und das haben wir uns in der Tat auch überlegt. Das war uns eigentlich schon wichtig. Aber letztlich ist so eine Koalition immer eine Kompromissveranstaltung. Und dann haben wir gesagt, bevor wir es gar nicht kriegen, machen wir es lieber so.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Im Prozess um Terroranschläge im oberbayerischen Wald Kreiburg hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Der Mann ist deutscher Staatsbürger kurdischer Abstammung. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm mehrere Anschläge auf türkische Läden vor. Michael Watzke.
Es tut mir einfach leid, was ich angestellt habe. Mit diesen Worten entschuldigte sich Muharrem D. heute bei seinen Opfern. In schwarzem Anzug und weißem Hemd nahm der Deutschkurde heute vor dem Oberlandesgericht München auf der Anklagebank Platz. Der 26-Jährige sagte, im Gefängnis habe er einen klaren Kopf bekommen. Er werde nun nie wieder was machen. Muharrem D., geboren in Altötting, aufgewachsen in Waldkreiburg, steht wegen versuchten Mordes in 31 Fällen vor Gericht. Einer dieser Fälle ist Wolfgang Klass. Er hat den Brandanschlag auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Zentrum von Waldkreiburg vor 10 Monaten knapp überlebt.
Ich habe auch da gewohnt. Ich war auch drin im Haus in der Nacht. Und 5:45 ist es losgegangen mit Krach. Und um 3 ungefähr ist die Bombe hochgegangen, also die Brandbombe. Und 6:08 waren wir schon draußen. Da sieht man, wie schlimm die Bombe gewesen sein muss, weil wo wir dann heraus waren, innerhalb von 10 Minuten hat da alles komplett brannt, 5 Meter hoch.
Das eigentliche Ziel der zahlreichen Terroranschläge von Muharrem D. waren türkische Ladenbesitzer wie der Pizzeria-Betreiber Serdar Artuk. Er verfolgt den Prozess in München mit großem Interesse.
Also ich habe Vertrauen auf deutsche Rechtsstaat, weil sie unternehmen was. Sie nehmen das total ernst. Und das gibt uns Sicherheit.
In den 43 geplanten Verhandlungstagen bis August wollen Oberstaatsanwaltschaft und Gericht ergründen, warum der eher unscheinbare einzelgängerische Chemiearbeiter zum Bombenleger von Waldkreiburg wurde. Oberstaatsanwalt Georg Freudsmiedl nennt als Motiv des Angeklagten
seinen Hass auf die Türken, ein Hass aufgrund seiner antitürkischen Einstellung, seiner Gesinnung, allerdings gepaart mit seiner islamistischen Gesinnung. Er ist Anhänger des IS, was er auch bekundet hat in der Aussage. Er hat versucht, sich dem IS irgendwie anzuschließen.
Der Angeklagte selbst sagt vor Gericht, er sei durch das Internet zum IS gekommen. Er habe sich unbewusst radikalisiert und einen Tunnelblick bekommen. Kriegsvideos aus Syrien mit Folter- und Enthauptungsszenen hätten sein Gehirn gewaschen. Seine Verteidiger glauben, ihr Mandant könnte psychisch krank sein. Anwalt Christian Gerber sagt, er gehe nicht von einer Schuldunfähigkeit, aber von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Für die Anklage war Muharrem D. voll verantwortlich für die Taten. Schon seit 2017 habe er sich religiös radikalisiert und sei Anhänger der Terrorgruppe Islamischer Staat geworden. In Münchner Moscheen habe er vergeblich Mitstreiter gesucht. Sein Hass habe sich deshalb gegen Menschen türkischer Abstammung gerichtet, weil er mit der Haltung der Türkei im Syrienkrieg nicht einverstanden gewesen sei. Seltsam dabei, im Syrienkrieg sind die Kurden einer der stärksten Widersacher des IS, während die Türkei zumindest nicht als Hauptgegner des Islamischen Staates gilt. Ob dieser vermeintliche Widerspruch in der Gedankenwelt des Angeklagten mit einer psychischen Erkrankung im Zusammenhang steht, muss das Oberlandesgericht herausfinden. Das Urteil gegen den 26-Jährigen soll im August fallen.
Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern. Zum Rechtsstaat gehört, dass Exekutive und Judikative möglichst getrennt voneinander arbeiten. Diese Trennung sieht der Europäische Gerichtshof in Polen möglicherweise nicht gegeben, genauer bei der Berufung von Richterinnen und Richtern für das oberste Gericht des Landes. Dieses Verfahren könnte gegen EU-Recht verstoßen. Die Regierung in Warschau wies das Urteil aus Luxemburg zurück, berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.
Piotr Gonczarek ist Richter am Kreisgericht in Warschau. Vor 2 Jahren bewarb er sich für eine Beförderung zum Obersten Gerichtshof, dem höchsten Organ der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Polen. Doch der Landesjustizrat verwarf seine Bewerbung. Piotr Gonczarek und 4 Kollegen wollten dagegen vor dem Verwaltungsgericht vorgehen. Erfolglos. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS hatte ein Gesetz beschlossen, das Widerspruch gegen Richternominierungen des Landesjustizrats de facto unmöglich macht. Ein Gesetz, über das heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte. Piotr Gonczarek zeigte sich zufrieden. Wir wollen, dass es wieder gerechte Auswahlverfahren für Richter gibt. Richterpositionen sollten nicht mit Leuten besetzt werden, die keine Qualifikationen mitbringen und nur nach politischen oder verwandtschaftlichen Prinzipien ausgewählt werden. Das heutige Urteil sagt genau das. Keine Regierung darf ihre eigenen Richter haben. Der Europäische Gerichtshof verwarf das Gesetz zwar nicht direkt, es könne gegen EU-Recht verstoßen, so das Urteil. Denn das Auswahlverfahren trage erheblich dazu bei, ob sich Richterinnen und Richter unabhängig fühlen können. Die Entscheidung, ob das Gesetz tatsächlich gegen EU-Recht verstößt, solle nun das polnische oberste Verwaltungsgericht fällen, so die EU-Richter. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieses im Sinne von Piotr Gonczarek und seiner Kollegen urteilen wird. Ein wichtiger Pfeiler der polnischen Justizreform würde damit wanken. Kritiker der Regierung sehen weitgehende Konsequenzen, so der Anwalt Michał Gajdus, der die polnischen Richter vor dem EuGH vertrat. Wenn das Verwaltungsgericht die geltende Prozedur verwirft, sind die jüngsten Richterernennungen gegenstandslos. 40 Richterinnen und Richter, die sich im Moment die Togen des obersten Gerichtshofs anziehen, müssen sich von ihrer Funktion verabschieden. Denn die gesetzliche Grundlage, auf der sie ausgewählt wurden, entfällt. Eine Konsequenz, gegen die sich die polnische Regierung wehren wird. Experten meinen, sie werde argumentieren, dass der Staatspräsident die Richter ernannt habe. Wie ihr Auswahlverfahren ablief, sei demgegenüber zweitrangig. Doch übergehen kann die Regierung das Urteil aus Luxemburg nicht. Das wird an den entrüsteten Reaktionen aus Regierungskreisen deutlich. Justizminister Zbigniew Ziobro erklärte heute:
Mit so einem Urteil kann sich kein Vertreter einer polnischen Regierung einverstanden erklären. Er müsste einräumen, dass Polen kein souveräner Staat mehr wäre, dass Polen seine Unabhängigkeit verliert. Polen könnte nicht mehr über sein eigenes Schicksal entscheiden.
Der Europäische Gerichtshof habe hier seine Kompetenzen überschritten, erklärten auch andere Regierungsvertreter. Nun wird sich das polnische Oberste Verwaltungsgericht mit der Frage der Richternominierungen befassen.
Unser Polen-Korrespondent Florian Kellermann. Cengiz Ünal aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Katrin Degenhardt.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht der Corona-Gipfel morgen, bei dem Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten wird, wie es mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitergehen soll. Die Stuttgarter Zeitung lehnt eine zu schnelle Lockerung der Corona-Regeln ab. Dafür sind auch die regionalen Verhältnisse zu verschieden. Gemeinsame Leitplanken für einen Weg aus dem Lockdown sind aber zwingend. Wohin dieser Weg führt, lässt sich ohnehin nur schwer absehen. Weitere Kehrtwenden sind nicht auszuschließen. Die Gefahr der dritten Pandemiewelle ist real, befürchtet die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Es braucht ein deutschlandweit verbindliches Stufenkonzept, das anhand klarer Indikatoren vorgibt, unter welchen Bedingungen welche Maßnahmen zu treffen sind. Ein weiterer desaströser Gipfel, an dessen Ende Sonderregeln für Baumärkte stehen, aber keine großen Linien für Schulen, private Treffen und flächendeckende Öffnungen, wäre fatal. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg weist auf die schleppend laufende Impfkampagne hin. Der Impfstoff von AstraZeneca liegt immer noch herum. Bei der Terminvergabe gibt es Pannen. Der Gipfel sollte genau diese Probleme angehen. Sonst gebiert er eine Maus. Der Kölner Stadtanzeiger stellt in Frage, ob der Inzidenzwert der richtige Parameter sei, um eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Der Zielwert von 35 mag für ein Land sinnvoll sein, das dem Virus schutzlos ausgeliefert ist. Deutschland ist trotz aller Probleme davon aber inzwischen weit entfernt. Impfen, testen, lockern. Das ist der Dreikampf, der diesen Corona-Gipfel dominieren muss, resümiert das Westfalenblatt aus Bielefeld. Dabei kommt es auf alle drei Disziplinen gleichermaßen an. Oder anders, weitere Patzer sollten sich Bund und Länder besser nicht mehr erlauben. Sonst ist das Licht am Ende des Tunnels doch nur der Scheinwerfer der dritten Welle. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich für höhere Abgaben zum Wohl der Tiere ausgesprochen. Eine Verbrauchssteuer auf Fleisch, Wurst und andere tierische Produkte hat, wie auch die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes, den Charme, dass diejenigen Verbraucher mehr zahlen, die auch mehr konsumieren, heißt es im Reutlinger Generalanzeiger. Doch würde eine dieser Lösungen gerade Ärmere auch relativ stark belasten. Eine Tierwohl-Soli auf die Einkommenssteuer wiederum käme dann auch für alle jene teuer, die weitgehend oder sogar ganz auf den Verzehr von tierischen Produkten verzichten. Die moderne Tierhaltung hat ein Akzeptanzproblem, stellt die Neue Osnabrücker Zeitung fest. Das spiegelt sich zwar in den Diskussionen um gute Tierhaltung wider, nicht aber im Einkaufsverhalten. An der Supermarktkasse ist uns die eigene Geldbörse immer noch näher als das Wohl der Schweine.
Katrin Degenhardt mit Pressestimmen zusammengestellt von Cengiz Ünal aus unserer Nachrichtenredaktion. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Deutschland und Europahymne und die Nachrichten, dann Fazit, das Kulturmagazin. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.